in der Vergangenheit, in der Geschichte der Juden, dann muss man nur auf die Zukunft schauen von der Vergangenheit. Ich habe jetzt den Holocaust ausgenommen, sondern habe die weiter zurückliegende Vergangenheit der Juden auch mal mir angeschaut. Das waren immer nur gewisse Zeiten und dann war es wieder vorbei. Ich hoffe nicht, dass das jetzige Judentum auch unter gewissen Zeiten leben muss. Wenn ich gefragt werde, was kann man gegen den Antisemitismus Ihrer Meinung nach unternehmen, sage ich, wir müssen die jungen Menschen davon überzeugen, was Menschen Menschen antun können.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Ehmke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Heute mit einem Gast, auf den ich mich besonders freue, Charlotte Knobloch. Sie ist seit 1985 Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, war Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland und sie ist mit der höchsten zivilen Ehrung der Bundesrepublik ausgezeichnet worden, dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Mit ihr habe ich gesprochen über die Zäsur der entsetzlichen Anschläge der Hamas am 7. Oktober, über die Erfahrung der Schutzlosigkeit, aber auch der Mitmenschlichkeit in ihrem Leben und über den Traum von der Normalität.
Frau Knobloch, ich will und ich glaube, ich muss auch beginnen mit dem 7. Oktober und dem entsetzlichen Anschlag und Massaker der Hamas in Israel. Ich würde gerne zunächst einmal fragen, wie Sie diesen Tag selbst, diesen 7. Oktober und dieses Wochenende erlebt haben.
Also nachdem am 7. Oktober, der ein Schabbat war, ein Samstag, keine Möglichkeiten hatte, in irgendeiner Form zu erfahren, was sich draußen abspielt, war auch nicht sehr neugierig, muss ich sagen, und bin in die Synagoge gegangen. Und da haben mich schon die Ersten, die vor mir da waren, unterrichtet, ob ich weiß, was heute in Israel passiert ist. Ich wusste natürlich nichts und man hat mir das dann erklärt, schon in der Form, wie sie es auch dargestellt hat. Und ich kann Ihnen sagen, das war ein Gottesdienst in meinem Leben, wo ich mehr geweint als gebetet habe. Für mich war das, wie ich das hörte, die Einführung eines Endes, wie auch immer. Und da war ich natürlich, nicht weil meine Familie, auch ein kleiner Teil meiner Familie dort lebt, meine Tochter mit drei Kindern, sondern weil das schöne Bild, dass wir trotz mancher Gedanken, hätte ich vielleicht anders gemacht, jetzt vollkommen nicht mehr vorhanden war. Und ich natürlich Angst hatte, wie sich das tatsächlich darstellt mit den Mördern, die dort nur Opfer gesucht haben. Also der ganze Samstag war dann dementsprechend. Man ist am Telefon gehangen, trotz Schabbat. Man hat sich besucht, man ist in die Gemeinde gekommen. Menschen haben panische Angst gehabt. Und wir wussten nicht ganz, wie wir diese Angst behandeln sollen. Also darauf waren wir nie vorbereitet, weil dieses kleine Land mit seinen Menschen hat schon einige Angriffe durchgestanden und meistens auch zu Ende gebracht. Aber sowas hat man überhaupt nicht gehört und hatte auch keine weiteren Informationen, was noch weiter auf dieses Land zukommt. den Angriff mit Raketen, den habe ich direkt am Telefon gehört, weil jedes Mal hat man mir gesagt, ich habe mit meiner Tochter gesprochen, sage ich, was ist denn da? Das war so ein, wenn man Kinder so mitteilt, jetzt hat es Bumm gemacht. Und das habe ich gehört. Und sage ich, was ist denn das? Sagt sie, sie glaubt, das sind erfolgte Angriffe gegen die Raketen, die auch mehr oder weniger durchgegangen sind. Also das war mein Schabbat, mein Samstag am 7. Oktober. Wir alle sind, es gibt kaum jemanden, der nicht irgendein Familienmitglied in Israel hatte, sei es zu Besuch, sei es dauernd da. Und wir haben uns halt untereinander ausgetauscht, immer wieder im Zusammenhang mit Israel, wenn man durchgekommen ist. Es war auch sehr schwer und mussten uns auf die Medien verlassen. Und die haben dann auch am Abend schon mehr oder weniger die Einzelheiten, nicht so, wie man es dann erfahren hat, aber schon mehr oder weniger gebracht, also die, was da passiert ist, die Themen, die man heute so ausspricht, damals war's, wollte man sie gar nicht aussprechen, um sich selber zu schonen.
Das ist interessant, dass Sie das sagen mit dem sich selber zu schonen. Ich habe auch gemerkt, dass ich zum einen wirklich eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich die Dimension dieses Anschlags verstanden habe. Und ich habe auch als erstes, glaube ich, erstmal einen Schock, einen wirklichen Schock gehabt, so dass ich auch gar nicht schnell genug Worte finden konnte oder es beschreiben konnte. Also ich war wirklich eine Weile lang gelähmt. War das für Sie ähnlich oder haben Sie sehr schnell auch erfassen und beschreiben können, was dort geschehen ist?
Wie gesagt, man hat es in sich aufgenommen und hat noch gehofft, dass es vielleicht irgendwas Übertriebenes ist, dass es vielleicht doch nicht so grausam ist, wie es tatsächlich der Fall war. Weil diese Grausamkeit kann man sich ja als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Dass kleine Kinder erschossen werden, das sind Themen, die man auch geglaubt hat, bei anderer Religion nie zu finden. Und es ist passiert. Leider Gottes ist es passiert, und mein Gedanke, wie der vielen meiner Mitglieder hier in der Kultusgemeinde, wir waren natürlich in Sorge, was wird mit den Familien sein, weil man hat auch noch gesprochen, sie haben auch vom Meer aus angegriffen. Also das hat sich natürlich alles entsetzlich angehört. Und da war natürlich mein besonderer Gedanke, wie kann ich meine Enkelin sie ist alleinerziehend, mit ihren zwei Kindern hierher bringen. Und das war für mich natürlich auch, wie soll ich sagen, sehr schwierig. Man ist nicht vor Ort. Sie wollte am Anfang nicht. Sie wollte bei ihrer Familie bleiben.
Sie wollte nicht weg aus Israel?
Sie wollte nicht weg aus Israel. Und sie wollte, aber dann haben die Kinder revoltiert, und zwar in einer ganz eigenartigen Form. Die haben diese Geschosse die Töne nicht gehört. Sie haben die Sirenen in dieser Form nicht gehört und sind wirklich von einem Wutanfall, von einem Tränenreich in das andere gekommen. Und dann hat sie gesagt, sie geht wegen der Kinder raus. Sag ich, kommt noch jemand von der Familie? Sagt sie, nein, da kommt kein einziger. Ich würde auch nicht fahren, wenn ich nicht sehen würde, dass das so ist. Und da hatten wir Glück, dass wir an die richtige Stelle gegangen sind. Und sie sind dann innerhalb 24, also am Montag sind sie angekommen. Und das war dieses Wochenende, das sich ja noch über den Samstag hinaus Dinge ereignet hat.
Ich habe von meinen jüdisch-israelischen Freundinnen, aber auch von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland in der Folge von dem Anschlag am 7. Oktober immer ein Wort gehört, immer eine Empfindung, die alle bedrängt hat. Und das war das Wort von der Schutzlosigkeit, sich schutzlos fühlen. Das haben die in Israel, die Freundinnen und Freunde, gesagt, dass sie das so trifft, dieses Gefühl von Schutzlosigkeit, von alleingelassen sein. Und das habe ich auch hier in Deutschland gehört. Können Sie dazu etwas sagen, wie Sie das empfunden haben und vielleicht auch, wie es sein kann, dass das eben auch hier in Deutschland als starkes Gefühl aufgetaucht ist?
Folgendermaßen, wir alle, nicht nur die jüdische Welt, sondern auch viele andere, die uns gut gesinnt sind, haben natürlich, so wie wir alle, gehofft, dass wie es in der Vergangenheit der Fall war, dass die Armee die Dinge in die Hand nehmen kann, was sie zu Zeiten des Überfalls ja nicht tun konnte, weil sie nicht vorhanden war. Aber man hat natürlich jetzt von hier aus die Hoffnung gehabt, dass die schon kommt. Es hat sich ja beim Yom Kippur-Krieg auch gezeigt. Da war natürlich kein Überfall dieser Art, aber trotzdem, es war ein kriegerischer Überfall. Und das hat es auch gezeigt, dass am Anfang die Armee nicht so eingreifen konnte. Es war Yom Kippur, Teil der Leute waren zu Hause. Es war Schabbat, Teil der Leute waren zu Hause. Das stelle ich mir vor, das ist ein persönliches Empfinden. Und da hat man gehofft, dass nach einem halben Tag oder nach einem Tag die Armee die Dinge wieder umkehrt. Und das war nicht der Fall. Also das war eine ganz andere Szenerie, muss ich sagen, als wie beim letzten Krieg oder beim Libanon-Krieg. Das Land hat ja immer von Kriegen gelebt. Und da hat man sich auch, und so ist es mir gegangen, da hat man an die einzelnen Menschen gedacht, die ja, vielleicht die Älteren haben, kennen noch die Situationen, wo das Land in den Krieg hineingezogen wurde, Krieg führen musste, seit 48. Und da habe ich auch an das Volk gedacht, da habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, die jüdischen Menschen in der Welt haben auf dieses Land große Hoffnungen gesetzt, wenn etwas passieren würde in irgendwelchen Ländern ähnlich dem Holocaust. Gleich mir und alle anderen auch. Wir haben uns verlassen darauf, dass wir jederzeit nicht vor verschlossenen Türen stehen, wie es damals war, sondern dass wir in ein Land kommen. Und wenn wir im Lager sind oder was, man hat sich schon manchmal was vorgestellt, aber man hat gewusst, man kann sein Leben sichern. Und das war jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Und man wusste auch nicht, wie die nächste Stunde aussieht, wie der nächste Tag aussieht. Also das gehört zu den schrecklichsten Tagen in meinem Leben.
Es gibt in Ihren Erinnerungen, die in Deutschland bei DVA erschienen sind und die in Deutschland ankommen heißen, ein wirklich wunderbares Buch, das mich sehr, sehr bewegt hat bei der Lektüre. Da gibt es eine Passage, in der Sie sagen, wir waren schutzlos, weil die Menschen auf einmal beschlossen hatten, dass wir anders seien als sie. Also diese Erfahrung der Schutzlosigkeit ist für Sie eine, die es in dieser Vergangenheit eben gab und die jetzt noch einmal aufgetaucht ist. Können Sie sagen, ob diese Anschläge vom 7. Oktober ja dieses alte Gefühl wieder aufgerufen haben oder ob es eine Form von Retraumatisierung gegeben hat durch diese Anschläge.
Ja, also ich meine, man hat selber da seine Empfindung über seine Empfindungen nachgedacht. Natürlich kam der Holocaust darin vor. Also ich meine, es ist nicht so, dass das nicht nur die Medien, sondern man hat daran gedacht und hat aber das dann wieder verworfen, weil hier andere Themen zur Debatte ständen. Damals ist jeder Mensch, der nachweisen musste, dass er kein Jude ist, ist freigegeben worden zum Morden. Hier ist eine andere Situation. Der River und die See. Man will das Land schon seit Jahren. Also die Iraner sind da sehr, sehr großzügig in ihren Aussagen. Und ich glaube, dass die Vermutung, dass Iran hier entscheidend an diesem Überfall mitgewirkt hat und des Weiteren, dass die auch stimmt, weil es ist in meinen Augen ein Überfall gewesen, der perfekt vorbereitet wurde. Mediennachrichten in der heutigen Zeit beweisen das ja auch, was ich mir damals gleich gedacht habe. Und jeder Tag, den die Armee in irgendeiner Form einen Schritt weitergeht, trifft sie ja auf diese unterirdischen Gänge, in denen jetzt noch die Menschen aushalten müssen, die an diesem Tag gekidnappt wurden. Ein kleiner Teil ist befreit, die anderen sitzen noch in ihren furchtbaren Behausungen, die da unter der Erde sind. Es ist eine Situation, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass wir, wenn man die Geschichte betrachtet, die ja in vielen Bereichen, auch nicht uns betreffend, manchmal sehr grausam war, aber das hat man noch nicht erlebt, dass man Menschen praktisch schon lebendig in die Erde bringt.
Wir haben in den letzten Wochen seit dem 7. Oktober auch hier in Deutschland ganz unterschiedliche, in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Milieus, in unterschiedlichen Szenen, ein Auffallen von Antisemitismus. Wir haben massive Anfechtungen von Jüdinnen und Juden hier in unserer Gesellschaft erlebt. Können Sie sagen, wie Sie das erlebt haben und vielleicht auch, ja, ob es Sie doch überrascht hat, wie massiv antisemitisches Ressentiment und Hass in diesen letzten Wochen hör- und spürbar war?
Es gab Stunden in diesen Tagen, die uns sehr gut getan haben, weil es Menschen gibt, damals gab, die sich mit uns befassen und uns Mut zusprechen und uns auch Schutz aussprechen. Schutz von den Verantwortlichen, den Politikern und Menschlichkeit, hoffen, dass der Schutz auch, dass irgendwie wir einen Schutz auch bekommen, war auf der gleichen Seite. Und das hat mich so gefreut. Wir haben ganze Aktenordner voll von diesen Zuschriften. Also die Absender waren uns nicht bekannt, sondern die haben sich spontan dazu entschlossen. Und es war eine furchtbar traurige Stunden, weil wir haben ja langsam erfahren, was wirklich passiert ist mit all den Details, die jeder kennt. Und das dann zu hören von einer vollkommen fremden Gruppe von Menschen, die den Schutz, den wir nicht gespürt haben, uns mit ihren Zuschriften zu gewähren. Das habe ich in meinem Leben, wir sind schon manchmal mit antisemitischen Themen und mit Hassthemen und mit allen möglichen Dingen nicht nur überrascht worden, sondern auch richtig bezeichnet worden und was auch immer. Aber sowas haben wir noch nicht erlebt. Erstens das Morden und zweitens den Schutz, den man uns gewährt hat, im großen Teil, es wurden zusätzliche Sicherheitsthemen gesprochen und auch durchgeführt. Es waren Menschen da, die sich mit uns verbrüdern wollten und das auch schriftlich dargelegt haben. Also das war ein kleines, aber sehr starkes Licht, das uns geholfen hat.
Das freut mich sehr, dass Sie das sagen, weil auch ich immer denke, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der es allein Jüdinnen und Juden überlassen wird, gegen Antisemitismus aufzustehen, oder in denen es allein schwarzen Menschen überlassen wird, gegen Rassismus aufzustehen. Und ich habe auch gemerkt, in der öffentlichen Debatte in den letzten Wochen wurde gelegentlich so getan, als könnten Palästinenserinnen und Palästinenser nicht auch mit den Angehörigen der jüdischen Opfer trauern oder nicht auch mit den Familien der jüdischen Verschleppten bangen. Und manchmal wurde so getan, als ob nicht auch Jüdinnen und Juden bangen könnten um palästinensische Zivilistinnen im Gazastreifen, die dort im Moment sind. Können Sie dazu etwas sagen, wie das für Sie ist, wenn Sie auf diese humanitäre, menschliche Lage in Gaza schauen?
Also das sind unterschiedliche, Themen. Selbstverständlich, man darf diese Menschen nicht vergessen, die eigentlich in diesen Gebieten leben müssen und nicht die Möglichkeit haben, sich in ein anderes Land zu begeben oder zu fliehen. Das sind ja alles Dinge, die in einem Krieg normal sind. Und das ist aber bei dieser Menge von Menschen in diesen Gebieten nicht möglich. Wie ich vermute, es wird wahrscheinlich nicht alles zur Verfügung stehen, aber dass die Menschen weiterleben können, wenn sie nicht mit Kriegsthemen zu tun haben, dass das Israel garantiert, dabei bleibe ich.
Nur, dass ich es richtig verstehe, dass ich einmal nachfragen darf. Das eine ist ja die Frage des Selbstverteidigungsrechts des Staates Israel. Das ist ja, glaube ich, völlig absolut unbestritten. Niemand würde bezweifeln,
dass nach diesen Anschlägen. Ist das so?
Genau. Es ging ja eher um die Frage, wie Sie über die humanitäre Situation der zivilen palästinensischen Bevölkerung.
Das habe ich ja ungefähr geschildert. Man sieht im Fernsehen diese riesen Lastwagen, die da rüberfahren. Also ich meine, das ist beeinflussend. Ich könnte das sein. Für mich ist das sehr, sehr wichtig. Und so wie ich das israelische Volk kenne, hat es sehr viel Achtung vor den Menschen.
Und die Anzahl der Toten, die wir im Moment leben, es ist schwer, die genaue Zahl zu bestimmen, aber es gibt doch verschiedene Berichte über wirklich sehr, sehr hohe Opferzahlen von palästinensischen ZivilistInnen.
Auch von israelischen leider, was früher nie der Fall war.
Absolut. Können Sie sagen, beunruhigt Sie das oder quält Sie das oder führt das dazu, dass Sie eine Waffenpause, eine Unterbrechung, einen Waffenstillstand fordern würden? Oder ist Ihnen das fern?
Ein Land, das zwei Generationen nur nicht im Waffenstillstand, im Krieg lebt, weil die Raketen kommen doch auch vor der Zeit jetzt, vor dem 7., hat ja dieser Landstrich, wo diese Unterkünfte, die Kibbutz sind, ja jeden Tag mit Raketen zu rechnen gehabt. Die Leute haben ja in keinen Friedenszeiten, wollen wir mal sagen, aber trotzdem dort gelebt und sind mehr an manchen Tagen mehr im Bunker gesessen als in der frischen Luft. Es war ja kein Frieden dort unten, wo man so sagen kann, dass alles schweigt, die Waffen und die Menschen und sich wieder vertragen. Das war ja nicht vorhanden. Also jedenfalls, Gott bewahre alle Länder, sich im Krieg zu befinden. Da habe ich schon zurückgeschaut, bisschen auf die Holocaust-Zeit. Weil da durften die Menschen, da durften noch jüdische Menschen, die noch da waren, die nur auf Zeit ihre Deportationsbefehle bekommen haben, da durften die nicht runtergehen. Denen war es nicht gewährt, für ihr Leben zu sorgen. Und da habe ich einige Vergleiche eben gestellt, dass die einen sitzen da unten und wissen nicht, was mit ihren Angehörigen los ist und wissen nicht, was überhaupt los ist und haben keine Ahnung, ob sie je wieder Tageslicht sehen werden. Ich meine, das ist ja nicht zu glauben. Und da hat die Welt und da schaut die Welt zu. Das heißt also, die künftigen Kriege werden unter solchen Umständen stattfinden, weil skrupellose Menschen werden sich auch damit befassen. Das ist meine Angst. Aber gut, das geht wahrscheinlich mich nicht mehr an, aber meine Nachkommen.
Es ist sehr gut, dass Sie eben nochmal erinnert haben, auch an die Menschen, die verschleppt sind, die sich immer noch, wir wissen nicht wo, in Geiselhaft befinden. Wir wissen auch im Moment nicht, es gibt immer wieder Gespräche, Gesprächsversuche, ob es Verhandlungen geben kann über das Schicksal dieser Menschen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass sie nicht vergessen werden. Ich glaube, trotzdem auch muss erinnert werden immer wieder an das internationale Völkerrecht. Es muss auch immer wieder erinnert werden, dass es auch bei allem Recht auf Selbstverteidigung immer die Pflicht gibt zum Schutz von zivilem Leben. Und ich muss für mich sagen, dass ich doch ja mit Verzweiflung jeden Tag auf diese Not aller Menschen dort vor Ort schaue und es mich, ja, ich glaube, ein universalistischer Humanismus quält in diesen Zeiten.
Deswegen trage ich das kleine Medaillon. Bring them home now.
Sie tragen ein Medaillon, das können wir in dem hörenden Audiogespräch leider nicht sehen, aber Sie können sagen, es steht drauf, bring them home.
Bring them home now.
Frau Knoblach, ich würde ganz gerne auch noch etwas den Blick auf unsere Gesellschaft richten, auf unsere Demokratie richten, auf das, nicht nur was wir in den letzten Wochen, sondern in den letzten Jahren hier in dieser Gesellschaft erlebt haben. Wir haben mit der AfD eine Rechtsradikale in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei. Sie haben sich wieder und wieder auch schon dazu geäußert, aber ich würde ganz gerne Sie eben jetzt am Ende dieses Jahres 2023 und mit Blick auf das Jahr 2024 und die Wahlen, die dort anstehen, noch einmal fragen, wie sehr sehen Sie sich oder einfach die ganze Demokratie und unsere Gesellschaft bedroht durch diese Partei und das, wofür sie steht?
Also ich habe, wollen wir mal sagen, in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, je nachdem, immer wieder von dem wiedererweckten Hass auf Juden gesprochen. Ich wurde darauf immer wieder kleine, bisschen größere Geschichten, die aber nicht so zur Geltung gekommen sind. Da wurde ich nicht nur von meinen eigenen Leuten, sondern auch von den Politikern jedes Mal mehr oder weniger aufgefordert, das sein zu lassen, weil das gibt es nicht. Und leider Gottes hatte ich recht. Warum war ich so klug? Weil ich einen Teil davon direkt erlebt habe und gesehen habe, wie Menschen über Nacht uns im Haus, wo ich jeden Tag gegrüßt habe und der Gruß erwidert wurde, uns dann angespuckt haben, uns dann beleidigt haben, über Nacht. Und das mehr oder weniger habe ich immer wieder gespürt. Es gab eine Zeit des sehr starken Judenhasses nach 1945. Weil da konnten viele, manche haben es im Geheimen gesagt, manche haben es direkt gesagt, nicht verstehen, dass es Juden gab, die überlebt haben. Und es war keine gute Zeit. Und dann aber kam die gute Zeit. Dann begann es schon unter Adenauer, seine letzten Jahre. Aber es bei allen, wie soll ich sagen, bei allen Verantwortlichen, die für die Menschen eben auch für das sich langsam zeigende Judentum sehr aktiv unterstützten. Das war eine wirklich schöne Zeit. Gut, wo die habe ich erlebt und wo die Menschen langsam zu sich wieder kamen, weil die ersten Jahre waren natürlich auch schlimm, weil viele nicht verstehen konnten, warum ihre Familien ermordet wurden und sie nicht. Das war ein sehr großes Thema bei den Überlebenden. Und dann war man schon wieder mehr oder weniger Ende des letzten Jahrhunderts bis jetzt, bis zum heutigen Tag, war man schon wieder auf der Spur, dem Antisemitismus Gelegenheit zu geben, sich zu zeigen. Sei es verschiedene religiöse Themen oder Gesetze, die wir haben, wurden angegriffen. Menschen wurden beleidigt. Es ging schon langsam los. Und da wurde mir dann gesagt, ja, Sie hatten recht gehabt mit Ihren Warnungen in früheren Zeiten. Das hat aber dazu geführt, dass man zu lange sich mit Hoffnung abgegeben hat, dass diese, ich nenne sie beim Namen, dass diese AfD keine Chancen hat und so verschwinden wird, wie sie anderen Parteien, die sich im Laufe der Zeit gegründet haben, nach ein oder zwei Wahlen nicht mehr existierten. Das war meines Erachtens, ich will niemand unterstellen, dass er das unterstützt hat, sondern das war meines Erachtens der Fall, dass man auf das gesetzt hat, dass die ganz schnell wieder verschwinden werden. Und man hat nicht die richtigen Worte und Taten gefunden, die zu beobachten beziehungsweise denen nicht die Freiheiten geben, die Demokratie vorschreibt. Die Demokratie schreibt auch vor, du sollst den anderen auch nicht beleidigen. Und es ging ja schon los. Und da habe ich bitterböse Briefe bekommen, beleidigende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das waren die Grundlagen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, hier in unserem Land. Mit Berichten und mit Aussagen von Politikern, man muss auf diese Partei sich konzentrieren, weil die wird nichts Gutes bringen. So. Aber wir haben sie. Sie bekommt immer mehr Anhänger. Das ist das große Problem. Man fragt mich, was man soll gegen den Antisemitismus unternehmen. Das ist natürlich eine Antwort, die ich nur einseitig beantworten kann. Und zwar, man muss heutzutage sehr intensiv auf die jungen Menschen achten. Die sogenannten Middle-Age-Leute, die kann man nicht mehr überzeugen. Aber wir müssen die Zukunft aufbauen auf die jungen Menschen, die heute, sagen wir mal, noch die letzten Jahre in der Schule sind, die dann ein Studium ergreifen. Man muss die Dinge aussprechen. Man kann es nicht, jetzt nicht in irgendwelchen Floskeln das Thema zwar besprechen, aber im Endeffekt bleibt es nicht hängen. Und das ist das Problem. Und das ist, wenn das nicht wieder in die Hand zu bekommen ist, dann gehen wir keinen schönen Zeiten entgegen.
Sie haben jetzt eben das Wort Floskeln verwandt. Mein Empfinden in den letzten Jahren war wieder und wieder, dass eben der Einsatz gegen Antisemitismus, dass ernsthafte, wirkliche Erinnern und Nachdenken über die Erfahrung des Holocaust, ja, so etwas Floskelhaftes, etwas Ritualisiertes bekommen hat. Also, um es mal bösartig zu sagen, es hat sich mir schon in den letzten Jahren auch der Eindruck aufgedrängt, dass da viele sich immer so loben für die erinnerungspolitische Arbeit und die Erinnerungskultur in diesem Land und auch, ja, sozusagen von politischen RepräsentantInnen immer an den Jahrestagen oder wenn es dann Anschläge gab, wurde dieses nie wieder so aufgerufen. Aber die wirkliche, eigentliche, alltägliche Arbeit gegen Antisemitismus und für Menschenrechte wurde einfach nicht geleistet.
Nein, und ich bitte praktisch schon seit Jahren, dass man in den schulischen, in den Erziehungseinrichtungen, die wir haben, die politische Bildung, die ja nicht vorhanden ist, auf das Programm zu nehmen. Und da geschieht null. Da mache ich politische Bildung, wenn ich über meine Vergangenheit in der Nazizeit, wo ich über Menschen sprechen kann, die tatsächlich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um meins zu retten. Da kann ich drüber reden und da freue ich mich, dass ich was Positives auch sagen kann, auch über eine Zeit, die gerade in unserem Land die Juden grausam verfolgt hat, ganz egal wie, und die Menschen keine Möglichkeit gehabt haben, das Land zu verlassen, weil es das Land nicht gab, das Menschen aufgenommen hat, wie viele Absagen. Meine eigene Großmutter hat eine Absage bekommen. Mein Vater und ich, hätten nach Amerika auswandern können, aber meine Großmutter war zu alt. Sie war an die 70. Diese Themen, die muss man mal mit den jungen Leuten besprechen. Ich sag's immer, ihr könnt auch stolz sein auf euer Land. Wenn ihr das wisst und das akzeptiert, was da passiert ist und wie schnell sich euer Land, das lange Zeit euer Land war, heute ist es auch mein Land, wie sich das entwickelt hat und wie das eine Zukunft bekommen hat und wie das wieder von der Welt akzeptiert wurde, da könnt ihr stolz darauf sein, mit den ganzen schwierigen Themen, die auch nur mit den Morden zu tun hatten und die heutzutage nicht im Unterricht behandelt werden.
Das ist, glaube ich, eine der Stellen, wo ich will nicht gerade sagen, gerne widersprechen würde, aber doch widersprechen würde. Ich weiß, Sie haben das auch schon vorher gesagt und auch geschrieben, dass Sie glauben, dass die jungen Leute nicht das Gefühl haben sollen, sie seien schuldig an der Vergangenheit. Jetzt zähle ich nicht mehr ganz zu jungen Leuten, sondern zu dem, was Sie vorhin als Middle Age genannt haben. Aber ich muss doch sagen, dass ich nicht leben kann ohne ein Empfinden der Scham und vielleicht nicht der individuellen Schuld. Ich jetzt als jemand, die nachgeboren ist, aber eben doch als Nachgeborene der Tätergemeinschaft. Und dieser Stolz, von dem Sie Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und das ist auch nicht eine Frage der Zeit. Das ist auch nicht, dass ich glaube, dass die Erinnerung und das Nachdenken über dieses Menschheitsverbrechen irgendwie eine Halbwertszeit sozusagen haben kann. Also dass das abnimmt. Ja.
Frau, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie erleben, und es ist eigenartigerweise, da hat der eine nicht mit dem anderen gesprochen, also das sind verschiedene Orte, es ist ja nicht nur München, wo ich da hingehe. Und wenn dann die Leute zu mir kommen und sagen, freundlich, Frau Knobloch, was wollen Sie von uns? Wir sind doch nicht schuldig. Und da habe ich gesehen, dass da der Unterricht, der gegeben wurde, sich so entwickelt hat, ich bin den Sachen nachgegangen, dass diese jungen Leute, wie alt sind sie gewesen, mit denen ich gesprochen habe, 17, 18 oder so in der Richtung, dass diese Leute sich schuldig befunden haben. Das war in irgendeiner Form etwas, was sehr falsch war. Und da kamen dann diese Fragen, ja. Nach der Ding kommen sie her, ganz nette junge Leute, wir sind doch nicht schuldig. Ja, man erlebt da, wissen Sie, man erlebt da einige Dinge, wenn man diese Zeiten, die ich ja vertrete, wenn man über diese Zeiten lernt, wie soll ich sagen, dann solche Fragen bekommt. Jetzt erzähle ich ja einen Teil natürlich, dass es hat ja vor den Konzentrationslagern schon eine intensive Benachteiligung und Morden von Juden gegeben. Also ich meine, es begann in Massen, vorher waren es Einzelne, je nach Lage der Nation sozusagen. Aber die Antwort, die ich immer gebe, wenn ich gefragt werde, was kann man gegen den Antisemitismus Ihrer Meinung nach unternehmen, sage ich, wir müssen die jungen Menschen davon überzeugen, was Menschen Menschen antun können.
Ja, und es ist interessant, in Ihrem Buch, in Ihren Erinnerungen, gibt es auch eine Passage, in der Ihr Vater, Fritz Neuland, sehr früh ihnen die Wahrheit sagt und ihnen sagt, was sich verändert, was geschieht. Und sie schreiben in ihren Erinnerungen auch, dass sie dankbar sind, dass ihr Vater sie nicht geschont hat. Und das ist in dem Buch sehr eindrücklich und das höre ich jetzt aus Ihnen auch heraus, wenn Sie an die jungen Menschen gerade appellieren und sagen, die müssen erfahren, was Menschen einander antun können, dass sie eben auch darauf vertrauen, dass junge Menschen die Wahrheit hören müssen und dass sie eben auch zumutbar ist.
Ja, das ist mir persönlich sehr wichtig. Diese jungen Leute, mit denen ich altersmäßig zu tun habe, habe ich nicht mit Grundschülern und nicht mit Schülern zu tun, die also die ersten Jahre in weiterführenden Schulen ihr Schulleben genießen sozusagen. Das ist mir sehr wichtig, dass da zu einer bestimmten Zeit die politische Bildung der jungen Menschen auch in anderen Bereichen, die wissen ja eigentlich, wenn sie keine Zeitung lesen und nur in ihren Ding tippen, in ihren technischen Geräten tippen, ich will jetzt keine Werbung machen, dann die können da nichts dafür, wenn man es ihnen nicht beibringt, in der Form, wo sie auch im Vortrag, sagen wir mal, sich was vorstellen können. Aber das ist die politische Bildung. Ich meine, Gott, wir haben doch genug Leute, die da in irgendeiner Form da unterstützen können.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen und auf das, was Sie alles in diesem Leben geleistet haben, dann ist ein großer Teil, würde ich sagen, aus meiner Wahrnehmung Ihrer Arbeit auch gewesen, die Jüdinnen und Juden und die Familien, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, hier in die Gemeinden, in die Gesellschaft zu integrieren. Das nimmt einen großen Teil auch Ihres, würde ich sagen, Lebenswerks ein. Darf ich fragen, wenn Sie so zurückschauen, wie hat sich das jüdische Leben und auch die jüdische Vielfalt in den Gemeinden vielleicht, aber auch in der Öffentlichkeit verändert? In meiner Wahrnehmung haben wir ein viel größeres, sehr lebendiges, sehr dynamisch, auch politisch diverses Spektrum an jüdischen Stimmen in der Literatur, im Theater, im öffentlichen Raum. Können Sie sagen, wie Sie diese Veränderung so erlebt haben?
Also das ist natürlich auch ein Thema, das ich beobachtet habe und das sich jetzt also gelöst hat, dass die Nachkommen das Wort ergreifen. Die sind zwar auch schon keine Jünglinge mehr, aber sie sind aber in einem Alter, wo man sagen kann, es sind Nachkommen, weil sie alle noch Eltern und Großeltern haben. Also das ist der Fall. Und da freue ich mich sehr, wie sich das entwickelt und dass das jüdische Leben und die jüdischen Menschen wieder eine Stimme bekommen durch die Unterstützung dieser jungen Leute. Das ist unsere Zukunft. Und jetzt haben wir momentan ein Thema, wo das natürlich zwar vorhanden ist, aber nicht in den Vordergrund kommt. Es gibt ja Themen, die man in Zeitfragen mehr oder weniger auch lösen könnte oder kann. Aber jedenfalls, wir müssen sehr darauf achten, dass wir unsere jungen Leute als freie Demokraten erziehen. Und der Hass gehört dazu nicht.
Wenn ich eine persönliche Frage stellen darf, wenn man Ihr Buch liest und auch Ihren Lebensweg verfolgt hat und sieht, wie Sie durch Ihr Leben gegangen sind, dann fällt auf, dass Sie immer wieder Situationen hatten, in denen Sie darauf reagieren mussten, dass andere beschlossen haben, dass Sie nicht dazugehören, dass Sie als fremd gelten sollen, dass Sie immer wieder irgendwo neu hinkommen mussten und dann neu ankommen mussten. Ihre Erinnerungen heißen auch angekommen
in Deutschland. Auf dieses Wort habe ich großen Wert gelegt. Und ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal gemacht hätte.
Weil Sie es nicht mehr so empfinden? Weil Sie jetzt wieder sagen würden, Sie sind nicht mehr hier zu Hause?
Momentan zweifle ich. Nicht ich als Person, sondern wenn ich so die Einstellung der sehr jüngeren Leute, also die am Anfang ihres Berufslebens stehen, am Anfang der Gründung ihrer Familien, wenn die dann mehr oder weniger nachdenken, dass sie, wie soll ich sagen, sich doch nicht mehr so die Zukunft aufbauen werden, ihre eigene Zukunft, wie sie vielleicht gedacht haben. Es sind alles noch Gedanken, aber weil sie sich bis jetzt nicht damit befasst haben. Diesmal waren sie wirklich junge Leute, die gerne in diesem Land gelebt haben, muss ich sagen. Und deswegen sind die jüdischen Gemeinden auch gewachsen und haben auch ihre Grundlagen festigen können. Aber das ist momentan ein Riesenfragezeichen. Es kann sein, es wird sich lösen. Wir wissen ja nicht, was morgen ist. Diese ganze Thematik Israel und Judenhass hat sich jetzt im Inhalt, ist es zwar anders, aber der Geist ist schon gleich. Inwieweit man die Juden mehr oder weniger vertreibt oder ermordet, wie es jetzt geschehen ist.
Also ich kann natürlich nur sagen, dass für mich diese Demokratie und dieses Land und diese Gesellschaft damit steht und fällt, dass sich Menschen wie Sie und dass sich jüdische Menschen, aber natürlich auch, dass sich Menschen, die nicht weiß sind, Menschen, die migrantisch sind, Migranten, Familiengeschichte haben, dass Menschen, die homosexuell sind, hier in diesem Land zu Hause fühlen können. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der demokratische Kampf, den wir jetzt führen müssen. Ich würde gerne die persönliche Frage, die ich unbedingt stellen muss, und ich kann dieses Gespräch nicht beenden, ohne die Frage gestellt zu haben, dass nämlich ich gerne etwas von Ihnen lernen würde oder etwas aus Ihrem Leben lernen würde, nämlich, dass Sie also eine gewisse Sturheit, glaube ich, bewiesen haben. Das würde ich behaupten, habe ich auch schon. Das, glaube ich, muss ich nicht noch zusätzlich lernen. Aber Sie haben eine Form von Resilienz immer wieder in Situationen, die bedrohlich, die gefährlich, die zutiefst erschütternd waren. Und ich würde gerne wissen, ob Sie sagen, dass man diese Resilienz als Person, als Individuum, aber natürlich auch als demokratische Gesellschaft, ob sich das lernen lässt.
Ja, selbstverständlich. Also ich meine, Sie haben es ja gesehen aus meinen Erzählungen. Ich habe den Tag der Befreiung noch in dem Ort erlebt, der mich über 2 Jahre lang das eigentlich damals meine Zuflucht war. Auch nicht wissend. Ich meine, ich war damals schon so auf diese Zeit, mit dieser Zeit verbunden, dass meine einzige Hoffnung war der Radioapparat, diese kleinen Volksempfänger, die Leute hatten. Und als Stalingrad gefallen ist, das war mein erster innerer Jubelschrei, dass vielleicht, ich war ein Kind, ja, dass vielleicht in einem Jahr der Krieg vorbei ist. Das musste ich ad acta legen und da habe ich dann auf die Normandie, zurückgezogen. Jetzt ist es aber endlich soweit. Aber es hat auch noch ein gutes Jahr gedauert mit vielen Verlusten, also auf beiden Seiten, wo immer es auch war. Und dann habe ich die amerikanischen Panzer bestaunt, die durch das Dorf gegangen sind und die Menschen wieder zurückführen konnten zu einem normalen Leben. Dann war für mich sehr wichtig, wie sieht meine Zukunft aus? Und ich wollte auf keinen Fall zurück nach München, weil ich wusste, habe ich ja auch dann erlebt, dass ich die Leute treffen werde und sehen werde und die Freiheit hatten, mit uns zu machen, was sie wollten. Und das war auch so. Ich musste zurück, mein Vater hat es darauf bestanden, ist ja logisch, die Leute wollten mich nicht loswerden, sondern die haben Interesse gehabt, mich auch irgendwo abzugeben. Man wusste ja damals nicht, wer überlebt hat. Das ist ja das, die haben ja die Verantwortung gehabt in dem Moment, wo sie frei waren, wo sie frei waren, also die Menschen und auch ich frei wurde. Also das war für mich, wie soll ich sagen, schon ein Drama, direkt, dass ich zurück musste nach München. Musste zurück, habe aber meine Auswanderung oder mein Weggehen aus München immer bei mir getragen. Habe dann meinen Mann kennengelernt, war ich ziemlich jung. Er kam aus Polen, also er kam auch aus dem Osten. Und er wollte, da war, also Bayern, gerade Bayern war da ein großer Zufluchtsort, aber die Amerikaner haben Interesse gehabt, die Juden zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu beschaffen, dass sie in andere Länder ihre Zukunft aufbauen können. Da haben wir uns angeschlossen und wollten so schnell wie möglich Deutschland verlassen, haben wir geheiratet und dann, da gab es also amerikanische Einwanderungs-, die kamen von drüben, von Amerika, Gruppen, die das unterstützt haben und es ging nicht alles nicht so schnell. Auch Bürokratie gab es damals auch schon wieder, zwar auf unserer Seite, aber es gab sie. Also jedenfalls, ein Kind hat sich angemeldet, dann durfte ich nicht mehr die Reise, ab einem gewissen Zeitpunkt die Reise durchführen, das haben Sie ja, glaube ich, gelesen. Und dann war Amerika aufgrund eines weiteren Kindes in weiter Ferne gerückt, nicht aufgegeben, die Koffer blieben gepackt. Aber momentan mit zwei kleinen Kindern ohne Sprache haben wir gesehen, das ist ein zu großes Thema. Ich habe damals an eine Zukunft von Deutschland nicht geglaubt, also, und habe meinen Vater sehr absolut nicht verstanden, dass er die Zukunft Deutschlands gesehen hat und auch mitgearbeitet hat daran. Also wir waren komplett verschieden in unseren Meinungen. Ich habe natürlich ihm schon manchmal das mehr oder weniger gefragt, wie er das so machen kann und die Menschen so instruieren kann. Also mit dem Gegenteil von mir, dass dieses Land keine Zukunft hat. Er hat gesehen, es wird ein demokratisches Land, hat gute Leute. Und das war seine Zukunft. Meine Zukunft war woanders, hat sich nicht, ist nicht mehr oder weniger durchgeführt worden. Und so sind wir bis in die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, haben wir uns unser eigenes Ghetto errichtet. Die Überlebenden und die Täter. Also man hat sich nur auf der Basis getroffen, weil man musste ja, die Leute mussten ja von was leben, die mussten sich beschäftigen, dass sie von was leben konnten. Und aber man, das war der einzige, wie soll ich sagen, das einzige Treffen, wo man sich mit den Tätern eventuell im selben Büro oder in derselben Ding getroffen hat. Aber man hat sie nicht akzeptiert und die haben uns auch nicht akzeptiert. Also die waren auch der Meinung wahrscheinlich, dass sie jetzt, dass das jetzt Vergangenheit ist und Vergangenheit bleiben soll.
Nur weil Sie jetzt gerade Ghetto gesagt haben, habe ich kurz gestockt. Also es gab jeweils sozusagen geschlossene Welten oder es gab geschlossene Milieus.
Ein positives Ghetto. Dadurch, dass wir mit den anderen Menschen keine Kontakte hatten, außer die, die notwendig waren.
Und können Sie sagen, wie diese Resilienz, die ich so heraushöre und spüre in Ihrem Leben, was die Quelle dafür ist? Was ist die Quelle dafür, dass Sie immer wieder neu anzufangen bereit sind.
Ja gut, es waren natürlich dann die Zeiten, es gab ja auch andere Zeiten, wo man dann gesehen hat, oder wo ich da gesehen habe, dass das Land eine Zukunft hat, dass wir uns entscheiden müssen. Wir können nicht als Nomaden oder sonst in einem Land leben, sondern man muss dann auch sich zu dem Land bekennen. Wenn das geht, ist alles in Ordnung. Diesen Weg hat man versucht zu machen, weil es war mir auch wichtig wegen der Kinder. Ich wusste natürlich nicht, dass ich dann von den eigenen Kindern gefragt wurde, wenn das so war, warum lebt ihr dann hier? Das war natürlich auch ein Thema für jüdische Menschen.
Und würden Sie das heute als Frage wieder so empfinden? Oder stellt sich die Frage, also stellt sich natürlich anders, aber würden Sie heute denn sagen, dies ist Ihre Demokratie, dies ist Ihr Zuhause, dies ist Ihre Gesellschaft, das ist Ihr München? Würden Sie?
Ja, das, also die Frage mit den Einzelthemen, die Sie gemacht haben, kann ich alle unterschreiben. Also du musst dich ja dann, das ist jetzt nicht heute, weil es ja schon länger geschehen ist, habe ich gesehen, es hat keinen Sinn, sich mehr oder weniger immer zurückzuziehen und nicht vorhanden zu sein, sondern du musst, wenn du in einem Land deine Zukunft und die erleben willst und deine Kinder erziehen willst, dann musst du auch darüber nachdenken, ob was das Richtige sein kann, um eine gewisse Normalität zu erreichen. Normalität war für mich ein Traum und ist ein Traum. Es werden meine Nachkommen vielleicht noch mal versuchen oder auch nicht. Ich habe es versucht, es ist nicht gewesen. Und ich meine, wenn man die Geschichte der jüdischen Menschen, ich bleibe zu Hause, in München erlebt, in der Vergangenheit, in der Geschichte der Juden, dann muss man nur auf die Zukunft schauen von der Vergangenheit. Ich habe jetzt den Holocaust ausgenommen, sondern habe die weiter zurückliegende Vergangenheit der Juden auch mal mir angeschaut. Das waren immer nur gewisse Zeiten und dann war es wieder vorbei. Ich hoffe nicht, dass das jetzige Judentum auch unter gewissen Zeiten leben muss.
Frau Knoblauch, ich danke Ihnen an dieser Stelle schon mal wirklich sehr für nicht nur dieses Gespräch, sondern für Ihr Lebenswerk. Ich hoffe sehr, dass sehr viele, die dieses Gespräch anhören, sich auch verpflichtet fühlen, an dieser Normalität, an dieser demokratischen Normalität zu arbeiten. Und wir enden immer dieses Gespräch in diesem Podcast damit, dass unser Gast etwas empfehlen darf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ein Buch oder ein Film oder ein Theaterstück, etwas, das Sie zuletzt gesehen haben, das Sie beeindruckt hat oder etwas, das Sie gelesen haben, von dem Sie glauben, es wäre gut, wenn es mehr Publikum finde. Gibt es etwas, was Sie uns empfehlen möchten?
Wenn Sie mich so fragen, ich habe einen Film gesehen, die Zone of Interest, glaube ich, hat es geheißen. Der zeigt ja Deutsche, die die Vernichtung geleitet haben. Und gleichzeitig aber auch ist er kein Film, der das Auschwitz als Auschwitz zeigt, sondern nur an den Mauern. Aber was da hinten, wie soll ich sagen, auf der anderen Seite der Mauer sich gezeigt hat. Und das muss ich sofort wieder sagen, es ist nicht zu glauben, aber der Film zeigt es, was Menschen antun können. Und ich glaube, im Zusammenhang mit unserem Gespräch ist das der Film, der kommt, glaube ich, im Februar raus.
Das ist, glaube ich, mit Sandra Hüller, wenn mich nicht alles täuscht, einer deutschen Schauspielerin.
Und ich habe gebeten, zum 9. November, der die Grundlage für die Judenverfolgung ja eingeläutet hat, habe ich den unseren Gemeindemitgliedern und deren Freunden in einem Kino zur Verfügung stellen können. Es war eine Abends-Ding. Ich muss sagen, er spricht vor allem, was mir sehr wichtig ist. Und ich hatte das Gefühl, er spricht vor allem junge Menschen an. Und er spricht den Mensch als solches an. Und das wär ganz gut, wenn der kommt, dass er auch Publikum hat.
Empfehlen wir doch hiermit auf jeden Fall. Ganz, ganz herzlichen Dank, Charlotte Knoblauch. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Charlotte Knoblauch erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de/in aller Ruhe. Dort finden Sie auch noch mehr Informationen zu Ihrem Filmtipp und alle bisherigen Gespräche von In aller Ruhe. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 2 Wochen, also am 13. Januar. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung. Und Ihnen Vielen Dank fürs Zuhören. Heute und über das ganze Jahr 2023 hinweg. Ich kann Silvester zwar nicht ausstehen, ehrlich gesagt, aber ich wünsche Ihnen und uns, dass wir mit Hoffnung ins neue Jahr gehen werden. Dass wir uns um die kümmern, die uns brauchen, die in Not sind, allein und schutzlos. Und dass wir dankbar und demütig bleiben für das, was uns geschenkt wurde. Vielen Dank und ein schönes neues Jahr.